Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist CIO und CDO bei der DB Cargo AG. Und wir sprechen heute über den Weg zur produktorientierten IT. Hallo und herzlich willkommen, Alen Bühler.
Hallo Christoph, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Es ist extrem spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer besser wird, sodass du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unserem Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Alen, es freut mich sehr, dass wir quasi gemeinsam in das neue Jahr starten und dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir gleich über dieses sehr spannende Thema sprechen werden, der Weg zur produktorientierten IT, wie du das auch siehst, wo du die Herausforderungen siehst und wie du diese auch meisterst, darüber sprechen wir gleich, bevor wir darüber sprechen. Ich habe jetzt ganz kurz erwähnt, was dein Titel ist und bei welcher Firma du aktuell aktiv bist. Deswegen erzähl gerne mal, was machst du da ganz genau? Und ich glaube, die DB Cargo kennen die meisten, aber erzähl gerne trotzdem nochmal, was ihr da so genau macht.
Sehr gern. Ein paar Worte zu DB Cargo. DB Cargo ist eine 100%ige Tochter der Deutschen Bahn AG. Wir sind das Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland, haben neben der DB Cargo, die im Güterverkehr angesiedelt ist, aber auch den Personenverkehr, den Fernverkehr, die weißen Züge, Regionalzüge, die roten Züge in Deutschland und auch Infrastruktur. Und wir in der DB Cargo sind vertreten in 17 Ländern Europas, sind auch das größte Eisenbahnverkehrsunternehmen im Güterverkehr. Neben Europa haben wir auch eine Dependance in China. Und von den Mitarbeiterzahlen sind wir über 30.000, haben auch neben dem reinen Güterverkehr auch intermodalen Verkehr und haben hier das Ziel, europäische Bahnlogistikerin zu werden und verfolgen dieses auch rigoros mit vielen Modernisierungsthemen, über die wir ja gleich auch sprechen werden.
Mhm. Super spannend. Und erzähl vielleicht gerne noch ganz kurz, was ist deine Rolle konkret?
Ich habe die tolle Aufgabe, mit einem mittlerweile fast über 300 großen Team die IT und Digitalisierung innerhalb der DB Cargo voranzutreiben. Und diese Aufgabe nehme ich jetzt seit 2 Jahren wahr. Und Schwerpunktthemen, die wir behandeln, sind Modernisierungsthemen, aber auch sehr stark im Bereich Innovation und Transformation. Und dabei hilft uns auch unsere Neuorientierung Richtung produktorientierte IT.
Super spannend. Und ich würde sagen, wir steigen am besten gleich ein. Jetzt hast du gesagt, in dieser Rolle bist du seit 2 Jahren tätig. Ich weiß, du bist schon länger im Unternehmen, richtig?
Ich bin seit jetzt knapp 4 Jahren bei der Deutschen Bahn. In der neuen Funktion oder in der jetzigen Funktion, jetzt seit 2 Jahren, genau.
Okay, super. Damit wir das nur so ungefähr einordnen können. Und jetzt wäre natürlich am Anfang, bevor wir gleich über den Weg zur produktorientierten IT sprechen, wäre natürlich auch mal spannend, aus deiner Perspektive zu hören und auch zu verstehen. In den letzten Jahren hat sich offensichtlich am Markt viel verändert, die Anforderungen von Mitarbeitern hat sich verändert, die Anforderungen von Kunden verändern sich fast täglich. Und es gibt natürlich hier und da diverse Krisen. Und jetzt wäre natürlich auch spannend zu verstehen, wie muss ich denn deiner Meinung nach die IT verändern, damit sie in dieser neuen Welt auch bestehen kann und wirklich das erfüllen kann, was sie soll?
Vielleicht muss ich da etwas ausholen. Meine Sichtweise in Bezug auf IT hat sich kontinuierlich verändert. Ich selbst bin seit 20 Jahren in der IT, immer auch an der Schnittstelle Business und IT, habe einen sehr großen Schwerpunkt Richtung Geschäftsprozessoptimierung, aber auch SAP, das schon seit mehr als 20 Jahren. Und ich verfolge die Entwicklung insofern, dass ich sage, dass IT immer einfacher wird. Einfacher in dem Sinne, und das ist meiner Meinung nach ja auch die Aufgabe der IT, das Business geräuschlos zu unterstützen. Das ist eine wichtige Aufgabe, also Geschäftsprozesse besser, effizienter zu machen, und zwar so, dass es für den Nutzenden einen Vorteil gibt. Das zweite Thema, wo ich aber auch denke, dass die IT sich kontinuierlich weiterentwickelt hat, ist das ganze Thema Enablement. Also wie kann ich über IT und Digitalisierung neue Geschäftsmöglichkeiten auftun? Und da ist ein Thema Plattform beispielsweise. Meine These ist, IT wird immer einfacher, hatte ich ja anfangs gesagt. Warum? Weil viele große Softwareunternehmen diese Plattformen bereitstellen. SAP ist ein Beispiel, Salesforce ist ein Beispiel, es sind auch Anwendungen, die wir bei uns im Unternehmen nutzen. Und da kommt es eher darauf an zu schauen, und das ist vielleicht so der Paradigmenwechsel, was kann mir denn die Softwareplattform anbieten? Und die These dahinter, an die ich fest glaube, ist, dass diese Software, die von großen Technologieunternehmen bereitgestellt wird, ja im Grunde genommen eine Ansammlung von Best-Practice-Prozessen sind, also viele große Unternehmen, viele mittelständische Unternehmen, viele kleine Unternehmen, die sich Gedanken darüber machen, wie sieht denn ein gut funktionierender Prozess aus und wie digitalisiere ich den? Und Paradigmenwechsel insofern, dass wir, glaube ich, in der Vergangenheit ganz oft versucht haben, unsere Prozesse genauso wie sie sind, 1:1 in Systeme zu pressen und womöglich auch eigen zu entwickeln. Und dieser Paradigmenwechsel findet jetzt statt, wo ich auch denke, wir müssen das überdenken und sagen, wir müssen eigentlich eher unsere Prozesse an die Digitalisierung anpassen und auch die Tools nutzen. Und das ist ein Stück weit auch meine Herangehensweise an die heutige IT. Und ich denke, es braucht auch eine andere Art, IT in Unternehmen einzuführen. Also zum einen ein großes Verständnis zu haben, was gibt es eigentlich auf dem Markt? Was kann ich mir gegebenenfalls auch einkaufen und auch sich damit zufrieden zu geben, dass man natürlich nicht die hundertprozentige Lösung findet, so wie man heute im Unternehmen Prozesse einführt und lebt, und sich da aber auch zu öffnen mit Partnern, mit einem Know-how und dann gemeinschaftlich zu schauen, wie ich über Digitalisierung zum einen Kosteneffizienz erreichen kann, aber zum anderen auch neue Geschäftsmodelle entwickeln kann.
Und wir gehen da ja schon Schritt für Schritt ein bisschen tiefer rein in das Thema produktorientierte IT. Aber lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil bevor wir da uns sukzessive reinarbeiten, was verstehst du denn generell unter einer produktorientierten IT?
Ein ganz wichtiger Punkt, über dieselben Begrifflichkeiten zu sprechen. Und meine Wahrnehmung ist als Techie, dass wir ja als Techies sehr oft in technologischen Terminologien Namen sprechen. Und für mich, dass ja auch eine tägliche Herausforderung ist, die Technologie zu übersetzen. Produktorientierung insofern als Begriff, als Übersetzung, weil wenn man sich Unternehmen anschaut, dann ist ja die grundlegende Aufgabe eines Unternehmens, Produkte herzustellen. Und das sind anfassbare Produkte, wie zum Beispiel Autos, aber natürlich auch Services. Und hinter Produktorientierung verstehe ich, dass wir IT genauso auch entwickeln, wie wir ein Produkt entwickeln. Was bedeutet das? Von einer Idee zu einem Projekt und dann auch das IT-Vorhaben in den Betrieb zu überführen und Ende zu Ende sich zum einen zu überlegen, das ist natürlich die absolute Prämisse, was bringt mir die Digitalisierung? Weil wenn ich nur den bestehenden Prozess digitalisiere, der Digitalisierung wegen, ist das für mich kein Fortschritt. Und oftmals scheitert es auch, weil grundsätzlich keine Effizienzen gehoben werden. Ob ich da jetzt das mit einem Tool mache oder mit einem manuellen Prozess, der Prozess ist ja derselbe. Und da wirklich zu schauen, wie ich das auch budgetär abwickeln kann. Also beispielsweise, wenn ich in einem Haushalt bin und ich nehme das Beispiel sehr, sehr gerne, auch wenn wir gleich über Plattformen sprechen, dann kann ich ja nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Also ich kann jetzt nicht die Küche einbauen, bevor ich überhaupt das Fundament gelegt habe. Und im besten Fall habe ich natürlich das auch geplant. Und wenn man es jetzt mal auf IT transferiert, Dann muss ich natürlich Basisarbeit leisten. Also muss mir genau überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Wie viel Budget habe ich? Und was kostet mich dann das auch in Zukunft? Ja, der Prozess ist dann ja nicht zu Ende oder das Produkt. Und so entwickle ich dann ja auch eine produktorientierte IT. Also im Beispiel des Hauses, ich lege ein Fundament an, ich plane, ich baue das auch, baue ein Stück Software, baue eine Küche ein und habe dann aber auch die Verpflichtung, Budget einzuplanen für den Betrieb oder wenn irgendwann mal ein Küchengerät ausfällt, dass ich da natürlich auch Ersatzteile habe. Und so ein schöner Ausdruck ist für mich auch IT neben der Produktorientierung als Produkt auch mit einem Lebenszyklus zu versehen. Also typischerweise sollten IT-Software-Projekte, Produkte ja minimum 15 Jahre laufen. Das heißt, wirklich von Anfang an sich zu überlegen, rentiert sich das denn über die 15 Jahre inklusive Betrieb? Und dann auch zu schauen, dass ich auch dieses Produkt immer wieder auch erneuere und das natürlich auch in meine betrieblichen Prozesse mit implementiere.
Mhm. Und jetzt haben wir, so wie du schön gesagt hast, wir haben das Fundament gelegt. Wir wissen jetzt, wir sprechen über die produktorientierte IT und was verstehst du vor allem auch unter dem Begriff? Und wir verstehen jetzt alle das Gleiche wie du. Und jetzt wäre natürlich auch spannend, wenn wir, so wie die Folge eingeleitet, uns diesen Weg vorstellen. Wenn wir uns vorstellen, wir wollen hinkommen zur produktorientierten IT, dann muss es ja aktuell einen gewissen Zustand geben, der okay ist, aber nicht zukunftsfähig ist und der muss sich verändern. Und deswegen wäre mal spannend auch zu verstehen, wie würdest du denn diesen Ist-Zustand beschreiben, wo ihr aktuell steht und warum er sich auch verändern muss?
Wir stehen noch sehr am Anfang, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir kommen aus der typischen Plan-Build-Run-Organisation. Wir sind auch so aufgebaut und ja, man kann auch sagen, in gewisser Art und Weise auch in Silos innerhalb der IT. Das ist ein gut funktionierendes Modell, aus meiner Sicht aber veraltet. Was verstehen wir unter Plan, Build, Run? Wir haben einen Bereich, der Ideen sammelt. Da findet man typischerweise die IT-Strategie oder auch die Enterprise-Architektur. Sehr spezialisierte Kolleginnen, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Dann haben wir den Bereich Build. Das sind in der Regel Anforderungsmanager und Projektmanager, die dann auch das Stück Software erstellen. Und dann haben wir das Thema Run, also den Betrieb. Und dann haben wir natürlich Querschnittsfunktionen wie IT Security. Aber wenn man jetzt in Richtung Produktorientierung denkt, dann hat das vielleicht in der Vergangenheit gut funktioniert, wo wir als ITler selber IT gebaut haben, entwickelt haben. Ja, und das war dann typischerweise so, ich fange an mit meiner IT-Strategie, spreche mit meinem Architekten, mache einen Plan, übergebe das dann an die Abteilung, die Build macht. Die baut mir dann das Stück Software und dann übergebe ich es an den Betrieb. Der Nachteil ist, wenn ich so den Prozess beschreibe, das dauert natürlich sehr, sehr lange. Und das ist etwas, was wir als ITler uns auch ein Stück weit immer noch vorwerfen lassen müssen. Naja, wenn ich zu Hause irgendwie was haben möchte, sei es jetzt eine App, dann lade ich die schnell runter und dann habe ich die. Ja, aber bei euch IT, das dauert ja bis zu einem Jahr, bis ihr mir überhaupt irgendwie mal sagen können, was ihr bauen wollt. Das hat natürlich auch viel mit Sicherheitsthemen zu tun und wie passt das in die Unternehmensumgebung. Aber da setzt jetzt natürlich dieses neue Modell an und zu sagen, was schaffen wir mit einer produktorientierten IT, dass wir diese drei Teams praktisch vereinen in ein Team, wo wir Ende zu Ende genau diese Disziplinen in einem Team verankert haben, was sich um ein Produkt kümmert, um ein IT-Produkt. Beispielsweise, wir sind ja in der Eisenbahnlogistik. Natürlich haben wir auch Produkte, die wir unseren Kunden anbieten. Logistikprodukte beispielsweise. Und da ist es so, dass wir IT Follows the Business natürlich auch unseren Businesspartnern anbieten wollen, gemeinsam mit ihnen neues Geschäft zu generieren und verstehen uns natürlich auch als produktorientiert. Also beispielsweise, ich nehme jetzt mal einen nicht differenzierenden Prozess. Ja, also so einen Order-to-Cash-Prozess. Also was braucht eigentlich unser Endkunde an Unterstützung, damit er bei uns einen Auftrag machen kann, damit der Güterzug von A nach B fährt? So, daraus Das ist zumindest unser Modell. In der Produktorientierung würden wir jetzt ein Team strukturieren, was diesen einen Geschäftsprozess sehr gut kennt, wo wir aber neben den verschiedenen IT-Disziplinen auch unsere verantwortlichen Fachbereiche, also Businessbereiche dazu nehmen, die natürlich den Order-to-Cash-Prozess sehr gut beherrschen, auch genau wissen, wie ist der denn andockfähig bei unseren Kunden? Was brauchen denn unsere Kunden, damit die schnell von uns Informationen bekommen? Aber natürlich, dass sie auch einfach Bestellungen bei uns tätigen können und am Ende wir natürlich auch die Rechnung stellen können. Und hier ist aus meiner Sicht ein sehr großer Vorteil, weil wir ein sehr dediziertes Team haben, was jetzt nicht irgendwie 100 Anforderungen parallel ausführen muss, sondern fokussiert auf diesen Order-to-Cash-Prozess schaut. Im besten Fall haben wir auch ein Produkt dahinter. Wir haben gerade Salesforce implementiert, sind eines der größten erfolgreichen Salesforce-Projekte, gerade auch für den Order-to-Cash-Prozess, wo wir sagen, hier haben wir ein dediziertes Team. Sowohl IT und Business arbeiten daran und beide verstehen auch das Produkt Salesforce und implementieren natürlich auch all die Neuerungen, die diese Software anbietet, innerhalb dieses Produktteams. Und der Vorteil ist, dass es schneller funktioniert, weil natürlich das Business und der Fachbereich sich kontinuierlich abstimmen. Und der zweite Punkt, der auch aus meiner Sicht eine Voraussetzung ist, dass wir eine moderne Plattform wie Salesforce nutzen. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr alles selber entwickeln, sondern wir nutzen diese Best-Practice-Plattform, um uns gemeinsam auch immer wieder zu optimieren. Und das ist für mich ein absoluter Vorteil. Ist es schwierig? Natürlich. Weil ich denke, wir kommen aus dieser Welt, naja, die IT ist ja, A, ist es ein Kostentreiber und B, ist es ja mein Dienstleister. Wenn ich irgendwas haben möchte, dann schmeiße ich es rüber. Das wollen wir ja nicht, weil es aus meiner Sicht nicht effizient ist. Ganz viele Reibungsverluste, die dabei entstehen. Ganz viel vielleicht auch an Missverständnissen zwischen Business und IT. Und da sehe ich schon den Ansatz sehr stark. Das ist ja auch die Herausforderung. Wie überzeuge ich denn das Business, A, dass sie nicht mehr ihre eigene Entwicklung machen müssen, dass es Best-Practice-Plattformen wie in Salesforce gibt? Und noch wichtiger ist, weil ich ja die IT-Rolle vertrete, wie überzeuge ich denn auch meine eigenen Kollegen, diesen Weg zu gehen? Weil auch da, ich glaube, inhärent bei den IT-Lern, das natürlich auch ein gewisser Stolz ist, Sachen selber zu entwickeln und da auch wirklich beide Seiten mit an Bord zu holen und beiden Seiten auch zu zeigen, IT wird einfacher und es ist mittlerweile auch verfügbar am Markt. Ja? Wir müssen nicht jeder unser eigenes Tool bauen, sondern eher den Markt scannen und sagen, was gibt es denn schon für tolle Lösungen auf dem Markt? Und das ist so ein Stück weit jetzt der Weg, den wir gehen. Wir sind, wie gesagt, am Anfang und ja, es ist auch immer noch eine Herausforderung.
Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, davor oder teilweise auch noch aktuell, gab es einzelne Abteilungen, wie zum Beispiel die Finanzabteilung, die IT-Abteilung, und es wurden dann einfach die diversen Themen immer weitergereicht. Also, und das hat natürlich dazu geführt, dass es eben die diversen Silos gegeben hat. Und jetzt ist quasi der Gedanke, dass man umdenkt und sagt, die einzelnen Personen arbeiten gemeinsam an einem Prozess, so wie Order to Cash gerade erwähnt. Und die arbeiten dann ständig nur an diesem Thema, oder kann man sich das so vorstellen, dass es dieses eine Projekt gibt und die verschiedenen Abteilungen zusammenkommen und sie setzen gemeinsam dieses Projekt um? Oder ist es dann wirklich so, dass eine Art neue Abteilung gebildet wird, die dann für dieses dedizierte Thema auch verantwortlich ist?
Also ich nenne es ein virtuelles Team, was dediziert über den gesamten Lebenszyklus dieses Produktes an diesem Produkt arbeitet. Als die Anforderung wird beschrieben, im besten Fall haben wir eine Lösung, die es bereits am Markt gibt, die wir nicht mehr selbst entwickeln müssen. In dem Beispiel haben wir das auch umgesetzt mit der Salesforce. Und hier ist es dann so, dass Salesforce ja als große Technologieplattform genau dieses Konstrukt ja schon umgesetzt hat. Das heißt, Salesforce bietet ja neue Funktionalitäten, ich will jetzt nicht sagen stündlich, aber regelmäßig an. Ja, und das ist ja genau der Vorteil. Wir profitieren ja davon. Es ist natürlich, also wir nutzen die CRM-Cloud und die Service-Cloud der Firma Salesforce. Und da ist es natürlich viel einfacher und schneller, dass genau diese neuen Funktionalitäten, die von Salesforce bereitgestellt werden, auch bei uns dann ankommen. Das bedingt aber auch, dass wir natürlich als Team, als virtuelles Team, ganz wichtig, als virtuelles Team, gemeinsam auch schauen, welche Funktionalitäten jetzt Sinn für uns machen und die wir bei uns implementieren. Und im besten Fall bleibt dieses Team auch bestehen, machen natürlich auch andere Aufgaben. Also wir haben ja gesagt Business und IT. Ich nenne das gerne Business IT Fusion. Aber für dieses Produkt oder für diesen Prozess Order to Cash sollte das Team natürlich auch weitestgehend dann gemeinsam priorisieren und auch zusammenbleiben. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel. Und sukzessive, jetzt im nächsten Jahr, möchten wir weitere Pilotproduktteams starten. Wir nennen das bei uns Value Teams. Also wir wollen Wert generieren, um dann auch Verständnis auf der einen Seite bei unseren Fachbereichen zu erwirken, dass es nur gemeinsam gehen kann, ja, und dass wir wegkommen müssen von dem gegenseitigen Fingerpointing, aber natürlich auch unseren IT-Mitarbeitenden auch zu zeigen, so wie ihr IT in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren gedacht habt, müsst ihr gar nicht mehr so komplex machen. Wichtig ist die Fokussierung und ein sehr, sehr gutes Verständnis zu haben, was diese Plattformen eigentlich auch anbieten.
Und wenn es darum geht, ich stelle es jetzt ein bisschen drastischer dar, dass einfach der Kontrast auch wirklich greifbar wird. Wenn wir jetzt sagen, so davor war es gegeneinander arbeiten und jetzt geht es darum, miteinander zu arbeiten, dann gibt es da zwischen natürlich so eine Lücke, und beim gegeneinander arbeiten braucht man vielleicht andere Fähigkeiten als beim miteinander arbeiten. Wie unterstützt ihr dabei auch die Mitarbeiter oder was sind da eure Herangehensweisen, dass man sagt, okay, davor haben wir eben noch immer so in Silos gedacht und jetzt geht es aber wirklich darum, in Produkten zu denken. Wenn wir jetzt plötzlich anders denken müssen als Mitarbeiter, dann werde ich wahrscheinlich auch andere Fähigkeiten benötigen, dass ich überhaupt so anders denken kann. Nimm uns da mal mit, wie geht ihr da genau vor?
Christoph, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch nach 2 Jahren sind wir noch am Anfang dieser Reise, dieser selbstreflektierend auch sehr schwierigen Reise. Ja. Ich bin vor 2 Jahren bei der DB Cargo angetreten, natürlich auch, um die DB Cargo als europäische Bahnlogistikerin mit IT und Digitalisierung zu unterstützen. Und als ich vor 2 Jahren angefangen habe, gab es 2 Abteilungen. Es gab einmal den CDO-Bereich, der schwerpunktmäßig Projekte implementiert hat, und es gab den CAO-Bereich, der mehr oder weniger für Betrieb zuständig gewesen ist, ja. Und selbst in diesem Team gab es Friktion. So, meine erste Aufgabe war, diese beiden Teams zusammenzuführen. Das haben wir auch erfolgreich getan. Wir sind in 2022 dann zu einem Team zusammengefunden. Und dann war die 2. Aufgabe zu schauen, was braucht denn eine DB Cargo, um dieses große Ziel, europäische Bahnlogistikerin zu werden, auch zu erfüllen. Und das natürlich immer vor dem Gesichtspunkt auch profitabel zu sein, ja, also auch damit Geld zu verdienen. Und da war dann der 2. Schritt zu sagen, lasst uns doch mal auf den Markt gehen und schauen, wie es andere Eisenbahnverkehrsunternehmen machen, wie es andere Logistikunternehmen machen. Was macht diese Logistikunternehmen erfolgreich? Ja, was sind da die Benchmarks? Und so kamen wir zum Beispiel auch zu dem Thema CRM, Service Management, haben wir mit Salesforce den Marktführer. Wir sind ein Eisenbahnverkehrsunternehmen. Wir wollen ein Logistikunternehmen werden. Wir sind kein Technologieunternehmen. Wir nutzen Technologie, um besser zu werden. Und das muss auch der Anspruch sein. Also da auch wirklich im ersten Schritt sich auch Menschen in die Organisation zu holen. Wir nennen das bei uns Innovation und Transformation. Wir haben eine neue Abteilung gegründet. Die befindet sich auch noch im Aufbau, wo wir ganz klar gucken, welche Standardplattformen gibt es draußen. Ein SAP für unsere Standhaltungsmanagement beispielsweise, oder auch wir implementieren gerade ein großes Planungssystem mit der Firma Dassault, und da auch das Know-how aufzubauen. Und wichtiger noch, Menschen an Bord zu holen oder auch die jetzigen zu begeistern, sich mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und der Change ist insofern herausfordernd gewesen, weil wir ja aus, ich sage jetzt mal nicht despektierlich, aber ein Stück weit auch aus dieser alten Welt gekommen sind. Ich hatte ja gesagt, Plan, Build, Run. Ja, wir haben jetzt keine Ende-zu-Ende-Verantwortung, sondern jeder macht so in seinem Verantwortungsbereich etwas und gibt es dann praktisch an den Nächsten weiter, ja, was ja nicht wirklich effizient gewesen ist. Und wir haben daraufhin ein Programm gestartet, das nennt sich Change bei uns, also unser eigenes Transformationsprogramm. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, wo wir unseren Mitarbeitenden freigestellt haben, an dieser Neuausrichtung zu arbeiten. Das heißt, wir haben jedem unserer Mitarbeitenden 20% ihrer Arbeitszeit zur Verfügung gestellt. Das heißt, 1 Tag die Woche Also es war auch kein Zwang, also da konnten sich alle Kollegen freiwillig melden. Wir sind jetzt knapp 300 Personen. Momentan haben wir 50 bis 60 Menschen, die sich jeweils verschiedenen Arbeitsstreams zugeteilt haben. Da ist das zentrale Thema natürlich produktorientierte IT. Was heißt denn das? Welche Schulungen brauchen wir eigentlich dafür? Aber mehr noch das ganze Thema Plattform. Welche technologischen Voraussetzungen brauchen wir? Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin stolz drauf. Also ich, nach einem Jahr haben wir halt das erste Erfolgserlebnis jetzt auch mit dieser Salesforce-Implementierung für uns auch umgesetzt, wo wir genau in diesem Setup ja auch unterwegs gewesen sind. Ja, wir haben Business, wir haben IT, wir haben Plattform, wir haben auch eine enge Partnerschaft mit unserem internen Dienstleister, die DB Sistel und natürlich der Salesforce und sind jetzt dabei, sukzessive weitere Pilote, weitere Teams aufzubauen, um darüber natürlich auch die Menschen zu begeistern. Und die Herausforderung ist natürlich auch so ein banales Thema wie, welches Framework wollen wir denn nutzen? Also was ist denn jetzt unsere Basis? Und wir haben uns jetzt dafür entschlossen, unsere produktorientierte IT nach dem SAFe Framework aufzubauen. Also Scaled Agile Framework mit einem DevOps-Modell dahinter, wo wir ganz weg wollen von diesem Plan-Build-Run-Modell, sondern you build it, you run it. Das heißt wirklich auch, wenn das Projekt oder wenn der Prozess digitalisiert wird, dass dann auch die Menschen sind, die dieses Produkt dann auch betreuen werden. Und diese Veränderung ist auch etwas, was uns sicherlich noch ein paar Jahre begleiten wird. Aber da sind wir auch zuversichtlich, dass wir sukzessive auch immer mehr Menschen begeistern können bei uns, auch außerhalb der IT, die diesen Schritt mitgehen.
Super spannend. Und führ das gerne noch ein bisschen genauer aus, weil das ist ja natürlich auch spannend zu verstehen. Wie sieht jetzt diese neue Arbeitsweise aus? Gerne auch, wenn du sagst, du hast ein konkretes Beispiel, wie, ich sage jetzt zum Beispiel, wie ich am Montag in die Arbeit gehe, was ich zu tun habe und wie es dann am Freitag aussieht und eine Woche später, dass wir da einfach so mal Schritt für Schritt durchgehen, wie diese neue Arbeitsweise jetzt aussieht innerhalb so von einem Team.
Ja, ich nehme mal ein Beispiel, weil das jetzt auch für mich auch ein wichtiges Thema ist, das ganze Thema Datenmanagement. Ja, vielfach ist jetzt ja in aller Munde generative KI und wir wollen alles mit KI machen. Die Basis dafür ist aber ein gut aufgesetztes Datenmanagement. Und das ist jetzt auch kein esoterisches Thema, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt ein bisschen Datenqualität, ein bisschen Datengovernance. Nein, technologisch bedeutet das, ein Stück weit auch aufzuräumen, ja. Daten zu standardisieren, zu schauen, was haben wir überhaupt für Datenquellen, was wollen wir eigentlich mit diesen Daten machen. Wir sind ein Logistikunternehmen. Das heißt, Daten sind für uns extrem wichtig. Als Beispiel, wenn bei uns jemand einen Zug beauftragt, dann müssten wir in der Lage sein, zu jedem Zeitpunkt sagen zu können, wo sich dieser Zug und der Güterwaggon und die Ware befindet und vor allem, wann die Ware ankommt. Wir sind im B2B-Bereich, wir haben große Automobilkunden beispielsweise, also viele Industriekunden. Wenn man mal das Beispiel Automobilbranche nimmt, wenn wir beispielsweise Stahl transportieren, dann muss natürlich auch der Automobilist wissen, wann kommt das denn an, damit ich das in meine Produktionsprozesse auch einfließen lassen kann. Also Datenmanagement, Daten sind für uns das A und O. Und wir haben das auch für uns als Anlass genommen, genau dieses Modell einmal zu verproben. Technologisch haben wir ein Data Lake schon vor ein paar Jahren erfolgreich implementiert. Das heißt, in diesem Data Lake kommen viele unserer Daten zusammen, wo wir natürlich jetzt auch schauen, wie wir diese Daten so strukturieren, dass wir sie natürlich auch in unseren weiteren Prozessen implementieren und nutzen können und natürlich auch unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Und es war in der Vergangenheit so, muss man ehrlicherweise sagen, ist ja ein sehr technologisches Thema, war irgendwo da hinten in der Ecke, gab es halt dieses Datenteam, keiner wusste so genau, was die da so machen. Ja, und irgendwann gab es dann irgendeinen Bericht und das Business hat dann irgendwie gesagt, passt oder passt nicht. Und das haben wir jetzt insofern geändert, dass wir hier ein, ich nenne das gerne, ich hatte ja virtuelles Team gesagt, aber mehr noch ein crossfunktionales Team, wo wir unsere Datenspezialisten haben, wo wir aber auch Experten, Fachexperten aus dem Business haben, die auch genau wissen, wie diese Daten entstehen, warum diese Daten wichtig für unsere Kunden sind, auch für unsere Anschlusssysteme. Die kommen auch mit dazu in dieses Team. Und dann haben wir auch, wir sind ja kein IT-Unternehmen, wir haben unseren internen Digitalpartner, die DB Sistel, die auch mit dabei ist. Und dieses Team arbeitet praktisch daran, die Anforderungen, die aus dem Business kommen, sind oftmals halt Berichte, gehen die durch, als gemeinsames Team. Da habe ich die technische Seite mit dabei, da habe ich die Business-Seite mit dabei, die natürlich auch priorisieren und sagen, das hat für mich Prio 1, das muss bis dahin fertiggestellt werden. Der Kollege aus der Technik, also der Data Scientist, sagt, was alles schon möglich ist. Und im besten Fall sagt uns unser Digitalpartner, dafür habe ich eigentlich dieses Tool A, B, C und D. Und genau dieser kontinuierliche Dialog, und wir nennen das ja auf Neudeutsch so Kanban-Backlog, was mache ich zuerst, welche Priorität habe ich? Dann habe ich mein Product Owner, also Neudeutsch, mein Projekt oder mein Produktauftraggeber aus dem Business, mit dem wir dann ganz eng zusammenarbeiten. Dadurch habe ich natürlich viel, viel schnelleres Feedback und natürlich auch eine viel schnellere Umsetzung, weil ich ja als gemeinsames Team ja auch diese Zeit nehme und als virtuelles Team natürlich auch im täglichen Austausch bin. Und jetzt nicht sage, Plan, Build, Run, muss jetzt erstmal die Anforderungen haben, das dauert jetzt erstmal 4 Wochen, da muss ich die mal erstmal übergeben an meinen Projektmanager und der muss dann halt irgendwie ein Entwicklungsteam suchen. Dann ist man ja irgendwie 3 Monate Minimum unterwegs, bevor man irgendein Ergebnis hat. Und das können wir natürlich jetzt viel, sehr, sehr viel schneller umsetzen. Und natürlich ist die technische Grundlage auch hier wieder eine Datenplattform gewesen, in dem Fall halt unser Data Lake.
Super spannend. Und jetzt hat das natürlich alles sehr, sehr einfach geklungen. Und ich weiß, du hast schon ein paar Mal gesagt, ihr seid noch am Anfang. Aber spannend wäre auch für mich zu verstehen, wo glaubst du werden oder waren vielleicht schon die ein oder andere große Herausforderung und wo siehst du auch noch so die großen Herausforderungen, die auf dich und dein Team zukommen könnten, bezogen auf diese Umstellung?
Ich denke, die größte Herausforderung in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren und natürlich auch nach vorne ist, ich nenne das immer gerne das Warum. Warum machen wir das? Warum müssen wir uns verändern? Hat doch alles gut funktioniert. Da ein Stück weit auch zu sensibilisieren, aber auch, das ist mir immer ganz wichtig, Menschen auch mitzunehmen und Menschen auch dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Ganz klar das Warum zu benennen, warum wir uns verändern müssen, warum wir schneller sein müssen, dann hinzugehen, was wir verändern müssen, ja, also die Arbeitsweise, aber auch zu schauen, dass wir anstatt selbst zu entwickeln, verstärkt vom Markt einkaufen, Standardlösungen implementieren, da wo es um nicht differenzierende Prozesse gibt. Natürlich wird es auch immer noch Eigenentwicklungen geben, wettbewerbsdifferenzierende Prozesse. Da möchten wir natürlich auch nicht das machen, was 100 andere Unternehmen machen. Also da absolut d'accord. Und dann aber auch ganz klar aufzuzeigen, das Wie. Also wie kann der Einzelne dazu beitragen? Wie geben wir ihm aber auch den Gestaltungsspielraum? Wie geben wir ihm aber auch die Tools, die Schulung, auch die Zeit, ganz wichtig, die Zeit, sich mit diesem neuen Vorgehen auseinanderzusetzen? Und ich bin ganz, ganz starker Verfechter von Feedback- und Fehlerkultur, Dinge auch mal auszuprobieren und von Inspect und Adapt. Auch wirklich zu schauen, während wir diesen Weg gehen, zu lernen, immer mal wieder innezuhalten und fragen, passt das noch? Wir sind kein Selbstzweck in der Digitalisierung. Immer auch unser Business zu fragen, versteht ihr, was wir hier tun? Versteht ihr, warum wir es tun? Und seid ihr mit an Bord? Und natürlich auch gemeinsam Erfolge zu zeigen. Ja, und wer jetzt warum, was und wie mal so in der Reihe mitbekommen hat, das ist ja eins meiner Lieblingsmodelle, Golden Circle von Simon Sinek. Ja, start with the why. Und das ist letztendlich auch das, was wir hier als Prozess durchlaufen, als Veränderungsprozess. Und für mich auch eine sehr spannende Reise, weil wir natürlich, der Mensch ist eine Gewohnheitstier, ganz, ganz tief auch ansetzen, so die intrinsische Motivation. Ja, und das natürlich auch, ich sag jetzt mal salopp, sexy machen müssen, diese Reise. Ja, also auch die Tools natürlich auch so aussuchen, dass sie natürlich begeistern. Ja, dass unsere Mitarbeitenden in den Fachbereichen und in der IT auch Spaß haben, mit diesen neuen Tools zu arbeiten und natürlich auch unsere Endkunden, wir sind zwar B2B, also ich nenne das jetzt unsere Endkunden, natürlich auch da den Benefit sehen und sagen, hey, die DB Cargo ist ja so super modern und so innovativ, es macht ja total Spaß und deswegen nehmen wir die und dann ist der Bonus natürlich, dass wir nachhaltig sind und ich bin auch der tiefsten Überzeugung, dass wir, wenn wir genau diesen Weg auch gehen und weniger Selbstthemen entwickeln und vielleicht irgendwann dann auch mal feststellen müssen, oh, wir haben gar nicht mehr die Expertise, wir sind total auf externe Dienstleister angewiesen, dann doch eher zu gucken, wie kann uns denn auch dieser Weg helfen, kosteneffizient zu agieren, trotz allem Innovation mit reinzubringen und im besten Fall gemeinsam mit unserem Business neue Geschäftsmodelle und Umsatzmöglichkeiten zu finden.
Super spannend, Aline. Und wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Und zum Schluss wäre natürlich nochmal spannend. Wir haben ganz am Anfang erwähnt, du bist jetzt 2 Jahre in dieser Rolle. Und für mich wäre natürlich und bestimmt auch für die ganzen Zuhörer wäre extrem spannend. Was waren so deine 1, 2, gerne auch 3 Top-Learnings aus den letzten Monaten oder Jahren?
Das erste ist Not Invented Here-Syndrom. Ich muss ja zugeben, als ITlerin mit über 20 Jahren IT-Erfahrung tendiere ich manchmal auch dazu zu sagen, ach komm, das können wir auch selber machen. Ja, und Not Invented Here heißt ja, ich mache es besser als alle anderen. Nein, aber die Welt hat sich geändert, wirklich zu sagen, es gibt ganz viele tolle Lösungen, Standardlösungen, auf die wir uns auch einlassen müssen. Und das ermöglicht uns natürlich auch, schneller voranzugehen. Und das zweite Thema für mich, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ich glaube, man muss, wie ich das eingangs gesagt habe, wir als ITler müssen uns schon den Vorwurf gefallen lassen, dass wir manchmal zu nerdy sprechen. Ja, also wir sind dann so technikverliebt, ich ja manchmal auch, und gehe dann so in die Tiefen der Technologie rein und stelle gar nicht fest, dass man gegenüber mich nicht versteht. Also Kommunikation, das wirklich einfach zu kommunizieren, was kann IT und Digitalisierung bewirken, was ist der Business Benefit für unsere Fachbereiche, aber mehr noch, was ist der Benefit für unsere Kunden, was ist der Nutzen für unsere Kunden, also da noch viel, viel stärker ein Augenmerk drauf zu setzen. Und das dritte, sich zu trauen, auch mal gegen Widerstände Dinge auszuprobieren, konsequent dann aber auch innezuhalten, wenn es nicht funktioniert hat, offen auch mit Fehlern umzugehen. Und darüber auch Menschen für die Sache zu begeistern.
Aline, ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss, Menschen für eine Sache zu begeistern. Du hast auch schon eine Buchempfehlung im Prinzip rausgegeben, und zwar Simon Sinek, Start with Why heißt, glaube ich, der Titel vom Buch, extrem spannend. Und es war auch ein super spannendes Gespräch, deswegen nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Gute, ciao.
Vielen Dank, Christoph, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören, und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst, noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.